Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich möchte mich am Anfang auch nochmal bedanken bei euch oder allen, die Mitkäufer haben für den Jugendtag gestern. Es war echt eine große Ermutigung für uns alle. Und vor allem die Frauen haben richtig gewerkelt hinten in der Küche, dass das alles so reibungslos klappt. Es war eine große, bin ich echt sehr dankbar für euch, dass ihr da uns so unterstützt habt. Und der Andreas Lindner war ja da und hat uns gedient am Wort und ich habe ihm gefragt, wie es ihm in der Vorbereitung gegangen hat. Und er hat erzählt, dass er da immer sehr niedergeschlagen ist oft, weil er sich denkt, er hat überhaupt nichts zum Sagen und es ist alles nicht so wirklich gut, was er sich überlegt hat. Und es waren wirklich hervorragende Vorträge gestern und ich hätte es euch wirklich gegönnt, dass er hier heute steht. Ich habe da versucht zu überreden, aber er hat leider keine Zeit gehabt. Naja, gut, jetzt müsst ihr mit mir vorlieb nehmen. Und für jeden, der noch gute Augen hat, gibt es eine Taschenlampe hier vorne zur freien Verfügung. Das war unser Giveaway beim Jugendtag gestern. Und das war folgendermaßen, das kann ich euch gerne schildern. Ich habe diese Dinger hier bedrucken lassen mit einem Bibelvers, der gestern das ein oder andere Mal vorkam, wir haben die Bergpredigt als Thema gehabt. Und dann stand zur Auswahl, man konnte den Entwurf, den ich dort hingeschickt habe, von einem Grafikbüro prüfen lassen, damit es dann ein gescheites Ergebnis gibt. Es hätte natürlich was zusätzlich gekostet, wenn man gedacht, nein, ich habe das so super gemacht, das passt. Jetzt kann man das nur mit Lupe lesen. Also es ist kein Kratzer drin, es sind wirkliche Wörter. Also es steht drauf, ihr liest es mal vor für euch, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen, Matthäus 5, Vers 16. Also dürft ihr euch gerne mitnehmen, alles. Und habt ihr es verstanden? Also leuchten und Lampen. Wann habt ihr zuletzt eine Zeitschrift in der Hand gehabt, so ein Klatschmagazin, wo es um die Royals gegangen ist, also um die Könige dieser Welt? Ab und zu, gell, wenn man beim Zahnarzt ist oder beim so irgendwo im Wartezimmer sitzt, in der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich mal wieder das ein oder andere recherchiert in der Gala. Und ich muss schon sagen, es war nicht empfehlenswert. Sie sind zwar Könige und haben mehrere Geld, aber die haben genau die gleichen Probleme oder vielleicht noch schlimmere Probleme wie wir. Und man kann sich ja nicht wirklich auf das verlassen, was die schreiben. Dennoch bin ich sehr interessiert an den Königen, ihr wisst es ja, aber an den Königen, die es in der Bibel gibt. Und gleich vier Bücher beschäftigen sich mit der Zeit. Da haben wir also einen großen Schatz vor uns. Und ich möchte mit euch halt gerne den König Asa anschauen. Und dazu kennt ihr mir auch schon 2. Chronik, Kapitel 14, 15 und 16 beschreiben sein Leben. Und der Paralleltext ist in 1. Könige 15, das empfehle ich euch als Studie für kommende Woche zu Hause. Ihr wisst es ja, dass diese Bücher parallel geschrieben sind, also alle Könige kommen eigentlich in beiden Büchern vor. Nur das Interessante ist, dass es oft aus anderen Blickwinkeln so ein bisschen betrachtet wird und sich das gegenseitig sehr gut ergänzt. Und von daher empfiehlt sich das, oder ist es gut, wenn man diese Texte immer parallel liest und studiert. Und mit Asa schauen wir einen König an, der im Süden, also im Südreich Juda König war. Und allein seine Amtszeit hebt ihn ab von vielen anderen Königen, nämlich 41 Jahre hat er gedient. Und in diesen 41 Jahren ist viel passiert. Und das haben wir hier als kurze Zusammenfassung, aus der wir hoffentlich was lernen können. Viel Gutes, aber auch Schlechtes ist in seinem Leben passiert. Und als ich das so wieder gelesen habe, die Geschichte, habe ich mir gedacht, naja, es ist doch wie eine Achterbahnfahrt rauf und runter. Und er hat viele gute Passagen gehabt in seinem Leben, aber auch schlechte Passagen, manche Ereignisse haben ihn selber überrascht und an anderen Ereignissen war er selber schuld. Und an Asas Beispiel können wir sehen, dass unser Leben ständig in Bewegung ist. Ja, es gibt keinen Stillstand in unserem Leben und ich erfahre das schon wieder gerade am eigenen Leib, weil ich am Freitag meinen Versetzungsbescheid gekriegt habe, nach Passau zurück. Also wir haben bald wieder bei euch in der Gemeinde. Wer irgendwie Wohnung hat oder Haus, was er uns gern geben möchte, der kann sich dann nach der Predigt bei mir melden. Und es gibt Momente in unserem Leben, die möchten wir gerne festhalten. Gestern war so ein Tag oder heute im Gottesdienst ist so ein Tag, den möchte man gern konservieren, diese Momente, die sich anfühlen, wie wenn wir schon längst im Himmel wären. Und dann gibt es Stellen, die habe ich selber in meinem eigenen Leben immer wieder, wo ich mir denke, gut, dass jetzt weitergeht und ich dort nicht stehen bleiben muss. Also unser Leben ist ständig in Bewegung und entweder du gehst selbst voran oder du wirst geschoben. Von anderen Leuten, von Umständen, von Ereignissen. Dein Leben ist immer in Bewegung. Die Frage ist nur, wohin bewegst du dich gerade? In welche Richtung verläuft dein Leben momentan? Und was bedeutet dieser Weg für deine Beziehung zu Gott? Und wir lesen in 2. Chronik, Kapitel 14, die ersten 7 Verse. Und Asa tat, was recht war, und dem Herrn seinen Gott wohlgefiel. Und er entfernte die Altäre und die fremden Götter und die Opferhöhen und zerbrach die Steinmale und hieb die Bilder der Aschera um. Und er gebot Juda, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, suchten und täten nach dem Gesetz und dem Gebot. Und er entfernte aus allen Städten Judas die Opferhöhen und die Rauchopfersäulen, und das Königreich hatte Ruhe unter ihm. Und er baute feste Städte in Juda, weil das Land Ruhe hatte und in diesen Jahren kein Krieg gegen ihn war, denn der Herr hatte ihm Ruhe gegeben. Und er sprach zu Juda: Lasst uns diese Städte ausbauen und um sie Mauern herumführen mit Türmen, Toren und Riegeln, solange das Land noch unser ist. Denn wir haben den Herrn, unseren Gott, gesucht und er hat uns Ruhe gegeben ringsumher. Also bauten sie und es ging ihnen glücklich vonstatten. Und Asa hatte eine Heeresmacht aus Juda 300.000, die große Schilde und Spieße trugen, und aus Benjamin 280.000, die kleine Schilde trugen und mit dem Bogen schießen konnten. Und diese alle waren starke Kriegsleute. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen ersten Satz lest. Und Asa tat, was recht war und dem Herrn seinen Gott wohlgefiel. Da muss man sich schon fast die Augen reiben. Weil angesichts seiner Vorfahren war das jetzt nicht unmittelbar zu erwarten, dass wieder mal was Gutes, ein guter Mann an der Führung des Staates ist. Sein Urgroßvater, der Salomo, ihr wisst es ja, hat das negatives Ende gehabt und das ganze Volk in den Götzendienst geführt. Und ja, das, was eigentlich ein Abglanz des messianischen Friedensreichs war, hat schnell an Glanz verloren und die Sünde wurde groß unter dem Volk und auch sein Sohn. Ja, und das Gericht an Salomo, ihr wisst es, war von Gott, dass ihm die Herrschaft weggenommen wird, und unter seinem Sohn ist es dann auch passiert, dass das Königreich Israel geteilt wurde in Nordreich und Südreich. Und ja, Rehabeam konnte nicht mehr über die zwei Stämme regieren. Und sein Sohn, der Abia, hat die Sache genauso schlecht gemacht wie sein Vater. Von ihm wird gesagt, dass er genau in den gleichen Sünden wandelt wie Rehabeam und sein Herz nicht ungeteilt bei Gott war. Da ist mir der Werbeslogan eingefallen, wie die Vater, so die Söhne. Oder der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und was willst du bei diesen Voraussetzungen erwarten? Und umso erstaunlicher ist es hier, was über Asa geschrieben wird. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Und aus dem Paralleltext finden wir noch eine Ergänzung, wie sein Vater David. Als erster König seit David wird es über ihn geschrieben, dass er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Er hört also auf sein Gewissen und darauf, was Gott von ihm will, und er richtet sein Herz in diesem verfallenen Reich neu auf Gott aus. Und das hat große Auswirkungen. Und ich habe mir überlegt, was bedeutet das eigentlich für unser Leben? Zum einen, deine Herkunft ist kein Schicksal über den Rest deines Lebens. Unser Glaube ist so, oder unser Glaubensleben ist ständig in Bewegung und es kommt darauf an, eigene gute Schritte zu tun in die richtige Richtung. Asa bricht aus diesen sündigen Gewohnheiten aus und er reißt das Steuer wirklich rum für das ganze Volk. Er passt sich also nicht den Fehlern seiner Väter an, sondern er macht eigene gute Schritte in die richtige Richtung. Es waren keine eigenwilligen Schritte gewesen, sondern es waren Schritte, die ihm aus Gottes Wort aufgezeigt worden sind. Und als erstes, was er getan hat, lesen wir: Er entfernte die Altäre und fremden Götter und Opferhöhen. und zerbrach die Steinmale und hieb die Bilder der Aschera um. Also zum einen hat er mal das beseitigt, was falsch ist. Und der Götzendienst, der hat sich ja breit gemacht unter dem Volk. Und es gab in meinem Leben Zeit, wo ich mich vor wirklichen Statuen verbeugt habe und die ja geküsst habe und alles Mögliche habe getrieben mit diesen, naja, ihr wisst es ja. Heute schaut es wahrscheinlich anders aus für uns, der Götzendienst. Aber ich bin mir sicher, dass jeder von euch auch eine Statue zu Hause hat. Vielleicht nicht aus Stein oder Holz, aber vielleicht aus diesen Materialien hier. Und wir sehen an Asa, dass er erkannt hat, er muss wegtun, was falsch ist. Und zugleich nimmt er aber auch seine geistliche Verantwortung wahr, sagt es auch von Vers 3, und sagt nicht nur, was falsch ist, sondern auch, was richtig ist. Er gebot Juda, dass sie den Herrn, ihren Gott, den Gott ihrer Väter, suchen sollen. Und dass sie gehorsam sein sollen und tun sollen, wie es in seinem Gesetz steht. Es reicht also nicht nur, dass wir aus unserem Leben das Falsche rauskehren, sondern wir sollen uns auch hinwenden, das Richtige zu tun. Und die Reihenfolge ist ganz klar, was er einem mitgibt, sie sollen ihn erst suchen und dann tun. Also aus der Gemeinschaft mit Gott kriegen sie die Kraft daraus, aus dieser Beziehung zu Gott erwachsen die Früchte und Werke, die dann vor Gott wohlgefällig sind. Ich habe mich gefragt, was das heißt, den Gott suchen. Also es ist sicherlich nicht so, wie wenn ich irgendwas verloren habe und dann unter die Möbel nachschaue, ob das da reingefallen ist, sondern es geht darum, dass wir uns leidenschaftlich hinwenden zu Gott, ihm dienen, ihn anbeten, uns wirklich bemühen, ihn zu suchen. Und die Früchte, die daraus entstehen, das ist geistlicher Fortschritt, das ist Wachstum im Glauben. Und Gott belohnt dieses Vertrauen, diese Hinwendung von Asa, indem er ihm 10 Jahre Ruhe gibt. Und dort sicher nicht nur positive Reaktionen gegeben auf diese neue Hinwendung zu Gott, dort sicher welche geben, die intolerant waren, die gesagt haben, ja, jetzt übertreib's doch nicht so, das ist ja voll gesetzlich, lass uns doch noch ein paar Freiheiten. Aber Asa hat in diesem Punkt durchgezogen und das war gut so. Und nachdem er Frieden gehabt hat, lesen wir, hat er sich gekümmert um die äußere Stabilität seines Reiches. Er konnte viele Städte ausbauen, Grenzen schützen. Und es waren die Luther übersetzt hier, es ging ihnen glücklich vonstatten. Ja. Es war also von Erfolg gekrönt und gekennzeichnet und es ist einfach der Segen, den sie erlebt haben durch diese Beziehung zum Herrn. Und in der Gemeinde nützt es nichts, wenn wir hier Gemeindehaus bauen, wenn wir in der Jugend viele Aktionen mit Spaß und Action haben, aber das geistliche Fundament fehlt. Das kommt immer zuerst. Aus der Beziehung zu Gott, das ist das Fundament unseres Glaubenslebens und dann können wir weiterbauen. Asa hat kein unmittelbares Vorbild gehabt, in seinem Vater zum Beispiel oder jemand anders, der sich um ihn gekümmert hat, er hat alles von Gott gelernt. Und sein Glaube hat eigene Schritte getan. Und egal aus welchem Hintergrund du kommst oder wodurch dein Leben geprägt ist, Jesus kennt deine Vergangenheit, aber er öffnet uns eine Zukunft. Gott kann Veränderung schenken durch Menschen, die ihm treu sind. Und er kann auch Veränderung schenken durch dich. Ja, und wenn du zum Beispiel in deiner Gemeinde merkst, dass das Umfeld oder dass das mühsam ist, dass träge geworden ist, ja, Gott möchte, dass du eigene Schritte gehst. Dass du die nicht runterziehen lässt von den äußeren Umständen, sondern er möchte, dass du geistig vorangehst. Und das wiederum hat Einfluss auf andere. Und so sehen wir das auch im Volk. Es ist mit Gott möglich, aus der Geschichte auszusteigen. Es ist mit Gott möglich, aus seinen Gewohnheiten auszusteigen. Aus dem, was man bisher getan hat. Und es ist auch möglich, sich von falschen Einflüssen zu befreien. Gott möchte, dass du vorangehst und in dein geistliches Fundament investierst. Er möchte nicht, dass du geschoben wirst, sondern er möchte, dass du eigene Schritte im Glauben gehst und dass sich diese Werke auch zeigen. Und dieses persönliche Vertrauen, was wir bei Asa gesehen haben, das bewährt sich auch, dieses Vertrauen, und zwar in der ersten Krise seiner Amtszeit, und das sind die nächsten 14 Verse. Und ich fasse die Stelle einfach kurz zusammen, weil wir wahrscheinlich nicht die Zeit haben, das alles zu lesen. Wer kam herauf? Es zogen aber gegen sie Serach, der Kuschiter, mit einer Heeresmacht von 1000 mal 1000, dazu 300 Wagen, und sie kamen bis nach Maresha. Also es kam ein Angriff aus dem Süden. Die Kuschiter, die kämen eigentlich von Äthiopien rauf, und sie kamen bis an die südwestliche Grenze, Maresha. Das ist ungefähr 40 Kilometer von Jerusalem weg. Und wir lesen, dass Asa ihnen entgegenzog. Und dann lesen wir, dass er seinen Herrn anrief, Vers 10. Und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sprach: Herr, es ist dir nicht schwer, dem Schwachen gegen den Starken zu helfen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich. Und in deinen Namen sind wir gekommen gegen diese Menge. Herr, du bist unser Gott, gegen dich vermag kein Mensch etwas. Ja, und der Herr beantwortet dieses Gebet, indem er ihnen hilft, indem er sie errettet und sie diese Völker schlagen dürfen und besiegen dürfen. Und da ist mir eingefallen, dass Gott bewusst in unserem Leben diese Situationen zulässt, dass wir angewiesen sind auf sein Vertrauen, dass wir in Situationen geraten, wo wir vielleicht selber nicht mehr rauskennen. Ja? 1000 mal 1000 sind ihm gegenüber gestanden. Und vielleicht merkt ihr euch diesen Hilferuf: Herr, es ist nicht schwer, dem Schwachen gegen den Starken zu helfen. Ja? Herr, du bist unser Gott, gegen dich vermag kein Mensch etwas. Es ist also großes Vertrauen. Und da beeindruckt mich Asa, wie er hier mit Gott kämpft. Und als Belohnung, wir lesen ja oft, dass Gott seine Propheten ins Volk schickt, um sie zu tadeln, um sie zu ermahnen. Diesmal schickt Gott einen Propheten zu Asa, der ihn im Glauben ermutigt. Das ist ja besonders schön. Ihr könnt es mal lesen, das ist eigentlich das ganze Kapitel 15. Und dort kommt Asaria zu Asa und sagt ihm Folgendes: Ihr aber seid getrost, Vers 7, Kapitel 15. Ihr aber seid getrost und lasst eure Hände nicht sinken, denn euer Werk hat seinen Lohn. Und vieles andere hat er ihm vorher noch erzählt. Das könnt ihr mal zu Hause nachlesen. Und hat er ihn ermutigt, ja. Und Asa nimmt diese Worte ernst. Er ist geistlich ansprechbar. Er nimmt die Worte an und geht weiter. Vers 8, als aber Asa diese Worte hörte und die Weissagung, die der Prophet Asaria, der Sohn Odets, gesprochen hatte, ward er getrost, und er tat weg die greulichen Götzen aus dem ganzen Land Juda und Benjamin, aus den Städten, die er auf dem Gebirge Ephraim erobert hatte, und erneuerte den Altar des Herrn, der vor der Halle des Herrn stand. Und er versammelte ganz Juda und Benjamin und alle aus Ephraim, Manasse und Simeon, die bei ihm wohnten, denn es fiel ihm eine große Menge aus Israel zu, als sie sahen, dass der Herr sein Gott mit ihm war. Und sie versammelten sich in Jerusalem im dritten Monat des 15. Jahres der Herrschaft Asas und opferten dem Herrn am selben Tag von der Beute, die sie hingebracht hatten, 700 Rinder und 7000 Schafe. Und sie traten in den Bund, den Herrn, den Gott ihrer Väter, zu suchen, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Wer aber den Herrn, den Gott Israels, nicht suchen würde, sollte sterben, klein oder groß, Mann und Frau. Und sie schworen dem Herrn mit lauter Stimme und Freudengeschrei und unter Trompeten und Posaunenschall. Und ganz Juda war fröhlich über den Schwur, denn sie hatten geschworen von ganzem Herzen, und sie suchten den Herrn mit ganzem Willen, und er ließ sich von ihnen finden. Und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher. Also eine erstaunliche Szene, die sich durch diesen Sieg über diese fremden Völker, die Gott geschenkt hat, die Ermutigung durch den Propheten und dann diese Erweckungsszene im Volk, es hat sogar so viele Auswirkungen gehabt, dieser geistliche Aufbruch in Juda, dass einige aus dem Nordreich, aus Israel, gewechselt haben und wollten sich dieser Erweckungsbewegung anschließen. Er reißt die Götzen nieder, er stärkt den lebendigen Gottesdienst, er beseitigt das Schlechte, erneuert das Gute, den Altar, und um das Herz des Volkes neu für Gott anzufachen und zu gewinnen, ruft er sie auch zu mehr geistlicher Verbindlichkeit auf. Ja, er sagt, er schließt einen Bund mit ihnen, und wieder kommt dieses Stichwort, dieses Schlüsselwort, muss man eigentlich schon fast sagen: von ganzem Herzen und ganzer Seele sollten sie mehr Gott suchen. Wie schaut es in deinem Leben aus? Suchst du Gott von ganzem Herzen? Wie regelmäßig suchst du ihn? Vielleicht dient dir das Beispiel und diese Predigt heute, dass du dich neu aufmachst, Gott zu suchen. Dass du die Treue zu ihm auch erneuerst. Und wer das ernsthaft tut von euch, der wird das erleben, was das Volk hier erlebt hat. Ja? Mit lauter Stimme schworen sie dem Herrn unter Freudengeschrei und Trompeten und Posaunenschall. Und fröhlich waren sie. Ja? Diese neue Hinwendung zu Gott, die macht die wieder fröhlich. Und wenn du matt bist und müde bist und eigentlich gar keine Lust mehr hast, deinen Glauben zu leben, dann ist es, denke ich, für dich an der Zeit, den Herrn, deinen Gott, wirklich zu suchen. Verschreib dich ihm neu. Und dann wirst du wieder fröhlich werden, dankbar. Und es ist wirklich, wenn man das sagt, wenn sie jemand neu hinwenden zu Gott, oder vielleicht hast du es in deinem eigenen Leben schon erlebt, dann das ist einfach glücklich. Man ist einfach glücklich. Ja, bei den Jugendlichen ist es so, dass die oft danach trachten, gerade auf diesen Social Medias und so weiter, viele Likes zu bekommen. Ja, da gibt es einen Button, dort steht Gefällt mir. Und dann postet man Dinge, dass alle Welt auf Gefällt mir klickt. Wichtig in deinem Leben ist, dass Gott bei dir auf diesen Button drücken kann. Ja, es gefällt mir. Das hat Andreas gestern auch gesagt, es braucht diesen Gefällt-mir-Button, den Gott ganz oft in deinem Leben drückt, wo er sagt, ja, das gefällt mir echt in deinem Leben, wie du gerade unterwegs bist. Ich sehe meinen Sohn in dir. Das war doch super, wenn das bei vielen von uns oder bei allen von uns in den nächsten Wochen sichtbar wird. Stillstand ist Rückschritt. Echter Glaube, der will Jesus ähnlicher werden. Sicher kennen wir alle Rückschritte in unserem Leben, Streit, Sünde, Stolpern, Fallen. Aber Jesus möchte dir Wachstum schenken. Er möchte uns tagtäglich verändern und verwandeln in sein Bild. Und einen weiteren Fortschritt in Asas Glaubensleben sehen wir in Vers 16. Er setzt dort seine Großmutter, die Macha oder Machaja, wie es in 1. Könige genannt wird, ab. Ihr lest es mal vor, auch setzte der König Asa, seine Mutter wird hier geschrieben, aber es ist eigentlich seine Oma, dass sie nicht mehr Herrin war, weil sie der Ascherer ein Gräuelbild gemacht hat. Und Asa zerschlug ihr Gräuelbild und zermalmte es und verbrannte es am Bach Kidron. Eigentlich ein sehr konkreter Schritt in seinem Glaubensleben. Sie hat diese Frau, die hat irgendwie noch in irgendeiner Weise wohl Einfluss gehabt oder repräsentative Funktionen. Auf jeden Fall hat er Klage gegen sie gehabt, ne, weil sie Götzendienerin war. Und deswegen hat er sie abgesetzt von ihren Ämtern und auch die Götzen zerstört. Was für ein Zeugnis. Ja. Sie hat echt schlechten Einfluss ausgeübt und sie hat den Fortschritt gefährdet. Und er hat es einfach erkannt, diese Situation, und es beseitigt. Und es braucht es auch in deinem Leben, dass du das erkennst, welche Bereiche in deinem Leben deinen Fortschritt gefährden. Und da müssen wir wirklich radikal sein und diese Dinge zerstören. Jetzt haben wir viel Positives gehört, aber es ist auch klar, dass wir in unserem Glaubensleben Fehler machen werden. Und auch Asa hat diese Passagen in seinem Leben gehabt, wo er Fehler gemacht hat. Er hat nicht immer voll durchgezogen, wenn ihr mal den nächsten Vers lest. Aber die Opferhöhen in Israel wurden nicht entfernt und dennoch war das Herz Asas rechtschaffend sein Leben lang. Einige Opferhöhen blieben also stehen, er hat nicht alles zu Ende gebracht und doch sorgt Gott über ihn. Und das ist auch das Gute am Buch der Könige, nicht wir selber müssen unser Urteil bilden über das Leben, sondern Gott beurteilt eigentlich einen jeden von den Königen und zieht sein Fazit, an dem wir uns auch orientieren können. Und das bleibt stehen über dem Leben von Asa, aber wenn wir jetzt gleich einige schlechte Passagen entdecken werden an seinem Leben, sein Herz blieb bei Gott. Das steht über seinem Leben. Ich weiß nicht, ob ihr öfter Synchronspringen anschaut. Ein großes, ja, es interessiert mich. Also wenn wieder Olympia ist, wenn ich mir irgendwas anschaue, dann Synchronspringen, wenn es da runterfallen von den Türmen. Und ein Bewertungskriterium ist, dass die eben genau zur gleichen Zeit dieselben Bewegungen machen. Und das ist echt erstaunlich und es stecken viele Jahre Training da dahinter, dass die ganz gleich einfach alles machen. Synchron, weil ich habe mir überlegt, was kann ich da für Beispiele nennen. Manchmal, ich weiß nicht, ob es euch so geht, sitzt mein Auto und ich an der Ampel und man blinkt und ich warte so lange auf den Moment, wann mein Klickgeräusch von meinem Blinker genau synchron im Takt ist mit dem vom vor dem Auto. Wenn euch mal wieder langweilig ist, dann könnt ihr an der Ampel dieses Spiel mitmachen. Und dann haben wir gedacht, ja genau, ich möchte eigentlich, dass mein Herz genau synchron schlägt mit Gottes Herz. Das war eigentlich ein gutes Ziel, dass wir genau dasselbe tun und der Herzschlag eigentlich synchron ist. Aber manchmal kommt ein bisschen Sand ins Getriebe, kommt ein bisschen Dreck in unser Herz hinein und dann läuft es nicht mehr synchron mit Gott. Und die Frage ist, wie wir dann mit diesen Situationen umgehen, und da war Asa ziemlich schlecht. Da ist ein schlechtes Vorbild. Es kündigt sich eine neue Krise an. Rama, eine Grenzstadt, die wird von dem König vom Nordreich belagert. Und das war tatsächlich eine Bedrohung für Asa, weil sein Königreich quasi abgeschnitten war von wichtigen Zufahrtsstraßen und Handelswegen. Und Baasha, der König, nimmt also diese Stadt Rama, diese Grenzstadt ein und blockiert diese wichtige Verbindung. Und was erstaunlich ist, seine Armee ist nur halb so groß wie die Armee von den Äthiopiern vorhin. Ja, da haben wir gelesen, 1000 mal 10.000 oder was das, wie viel das waren. Halb so groß war jetzt die Bedrohung. Eigentlich war das für Asa jetzt nicht wirklich was Schlimmes, dass er irgendwie ja ganz vergisst, dass Gott ihm doch schon sehr viele Male wunderbar geholfen hat. Die Bedrohung war da. Und was macht Asa? Eigentlich erwarten wir von ihm die gleiche Reaktion wie damals, dass er denen entgegenzieht, zu Gott betet um Hilfe und Gott schenkt ihm wieder Sieg. Aber diesmal hat er es irgendwie anders gemacht. Er nimmt nämlich den ganzen restlichen Schatz, was noch im Haus, also im Tempel rumlag, an Gold und Silber und eigentlich dem Herrn geheiligt war, das nimmt er alles und schenkt es diesem König. Ja. Und bietet ihm sozusagen, macht da einen Bund, wir können das mal lesen, Vers 2, und Asa nahm aus dem Schatz im Haus des Herrn, aus dem Schatz und von dem Schatz im Haus des Königs Silber und Gold und sandte zu Ben-Hadad, den König von Aram, der zu Damaskus herrschte, und ließ ihm sagen, es sei ein Bund zwischen mir und dir. Also quasi einen fremden König, mit dem hat er Koalition geschmiedet, dass er diese Bedrohung abwenden kann. Und man fragt sich ja wirklich, was ihn da geritten hat. Hier ist er wirklich ein schlechtes und warnendes Beispiel. Und wo wir sehen können, unser Glaubensleben ist in Bewegung und manchmal machen wir Fehltritte. Und das ist genau das, was der Satan möchte. Er möchte uns zu Fall bringen. Ja, haben wir viel Fortschritt gesehen, viel Aufbruch, viel geistliche Erweckung. Und das ist umkämpft. Und wir müssen vorsichtig sein und auf der Hut sein. Das Erstaunliche ist, dass Asa mit diesem Handeln tatsächlich die Bedrohung beseitigt. Ja, er schafft es, dass die Grenzstadt Rama wieder frei ist. Aber der Herr hat keinen Wohlgefallen gehabt an dieser Aktion und deswegen sendet er wieder einen Propheten zu ihm, diesmal nicht, um ihn zu loben und ihn zu ermutigen für sein Handeln, sondern diesmal kriegt er Tadel. Und zwar kommt der Seher Hanani zu ihm, Vers 7, und der sprach, weil du dich auf den König von Aram verlassen hast und nicht auf den Herrn, deinen Gott, darum ist das Heer des Königs von Aram deiner Hand entronnen. Hatten nicht die Kuschiter und Libyer eine große Heeresmacht mit sehr viel Wagen und Reiter, und der Herr gab sie dennoch in deine Hand, da du dich auf ihn verließest? Interessant, der Prophet erinnert mir jetzt genau an die Episode in seinem Leben, wo er es richtig gemacht hat, ja, wo die Bedrohung viel größer war. Und jetzt bei so einer kleinen Gelegenheit hat er versagt. Du hättest Israel besiegen können, also das Nordreich, und sogar die Aramäer, wenn du Gott vertraut hättest. Schau zurück, Asa, wie ich doch mit dir gehandelt habe, sagt Gott hier. Da hast du mir vertraut. Seine Strategie hat kurzfristig Erfolg gehabt, aber letztendlich hat Gott diese Aktion nicht gesegnet. Schneller Erfolg beweist nicht, dass die Entscheidung geistlich richtig war. Umgekehrt, eine scheinbare Niederlage beweist nicht, dass die Sache geistlich falsch war. Das wird sich zeigen in deinem Leben. Gott wird dir das offenbaren. Asa hat sie vermutlich bestätigt gesehen darin, dass er diese Situation jetzt eigenmächtig gelöst hat, aber der Prophet hat ihm ganz klar auf sein Fehlverhalten hingewiesen. Und anstatt jetzt Buße zu tun, geht er folgendermaßen um. Asa wurde zornig über den Seher und legte ihn ins Gefängnis, denn er grollte über ihn. Und auch bedrückte er zu dieser Zeit einige vom Volk. Man merkt irgendwie, wie die Spirale so ein bisschen nach unten geht die ganze Zeit. Ja, er kehrt nicht um zu Gott, er bereut es nicht, sondern den Propheten, den Gott geschickt hat, den hat er ins Gefängnis gebracht. Und vielleicht hast du das auch schon mal in deinem Leben gesehen, dass dich jemand anspricht auf Dinge, die nicht passen. Ich bin sehr dankbar für meine Frau. Die spricht mich an. Und dann denke ich mir, ja, es sind immer die zwei, schlagen immer die zwei Herzen in mir. Eigentlich möchte ich mich rechtfertigen und ihr widersprechen und sagen, lass mich in Ruhe. Ich mag eigentlich gar nichts ändern. Und das ist sehr schlecht, weil da bin ich genauso wie Asa. Ja. Ich werf sie ins Gefängnis quasi, ja, und missachte die Ermahnung von Gott. Besser ist es, wenn ich dann zur Buße finde. Und Gnade ist es, wenn Gott es schenkt, dass wir an der Stelle umkehren. Also bleib ansprechbar für welche, die dich ermahnen, die meinen es nicht besser. Vielleicht ist dein Bruder und deine Schwester genauso ein Prophet, den Gott zu dir schickt. Und dann war es doch gut, wenn du umkehrst. Ja, und wahrscheinlich hat der Prophet hier mit seiner Beurteilung Anhänger gefunden. Vielleicht welche, die mit Asa in der Regierung waren, die auch gesagt haben, ja, es war eigentlich nicht richtig. Da hätte man eher auf Gott vertrauen sollen. Wahrscheinlich spricht die Bibel von denen, dass er sie dann unterdrückt hat. Es war ihm egal. Und seine Unbelehrbarkeit, ja, lässt irgendwie den Glanz seines Königstums schwinden. Es waren traurige Fehltritte, von denen er nicht umgekehrt ist, bis zuletzt nicht. Zumindest lesen wir in der Bibel nichts, weder hier noch in Könige, dass er Buße getan hat. Geschwister, die entscheidenden Schlachten werden auf dem geistlichen Gebiet geschlagen. Ja, die Probleme, die kommen zu uns, das sind nicht welche, die mit Schwertern und Säbeln rasseln. Der Feind ist listig und er geht umher wie der brüllende Löwe und versucht uns zu umstricken. Deswegen müssen wir wachsam sein. Deswegen müssen wir täglich Jesus begegnen. Dass er unsere Schritte festmacht. Wie es heißt, ich habe ein paar Stellen herausgesucht, wo es um die Schritte geht. Ach man, Psalmen, Psalm 37, Vers 23. Können wir mal lesen. Psalm 37, Vers 23. Von dem Herrn kommt es, wenn eines Mannes Schritte oder die Schritte der Frau fest werden, denn er hat gefallen an seinem Weg. Psalm 37, Vers 23. Vom Herrn kommt es, dass unsere Schritte fest werden. Oder Hebräer 12, dort schreibt der Schreiber, ja, es ist wichtig, dass wir unsere wankenden Knie festmachen. Ja. Und das tun wir, indem wir die Züchtigung des Herrn nicht verschmähen. Interessanter Zusammenhang, könnt ihr mal nachstudieren, Hebräer 12. Wir sollen feste, sichere Schritte machen. Und das tun wir, indem wir die Züchtigung des Herrn nicht verschmähen, sondern uns beugen und um Vergebung bitten. Ja, am Ende seines Lebens wird er auch noch von Krankheit getroffen, dieser König. Er hat irgendeine Fußkrankheit. Und wir lesen auch hier ein etwas, was uns wehtut im Herzen, Vers 12. Und Asa wurde krank an seinen Füßen im 39. Jahr seiner Herrschaft. Und seine Krankheit nahm stetig zu und er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Ja, das Problem war nicht, dass er zu den Ärzten gegangen ist, Gott ist nicht gegen Medizin, auf keinen Fall. Nur das Problem war, dass er nicht auf Gott vertraut hat, zu wissen, ja, Gott kann durch die Ärzte was tun, Gott kann mich selber heilen. Das sollte ja immer unser Vertrauen sein auf ihn. Worauf verlässt du dich? Gottes Wort bleibt trotzdem positiv in der Gesamtbewertung für Ahab. Sein Zeitlebens war sein Herz rechtschaffend. Und auch nachdem er gestorben ist, sehen wir, dass das Volk ihn würdig begraben hat. Man begrub ihn in seinem Grabe, das er sich in der Stadt Davids hatte aushauen lassen. Und sie legten auf ihn ein Lager, das man mit gutem Räucherwerk allerlei kunstvoll zubereitete Spezerei gefüllt hatte. Und sie machten ihm zu Ehren einen sehr großen Brand. Also Gottes Urteil bleibt dennoch positiv. Und aus seinem Leben ist dennoch eine gute Frucht noch hervorgebracht, auf die ich noch hinweisen möchte, denn sein Sohn war wiederum ein guter König, der Josaphat. Und der hat sicher sehr viel von seinem Vater gelernt und auch sehr viel Geistliches mitbekommen durch sein Leben, durch seinen Dienst. Wir alle sind auf Gottes Gnade angewiesen und kein Werk dieser Welt bringt uns in den Himmel, das ist völlig klar. Und dennoch sollen wir in unserem Glaubensleben in Bewegung bleiben, und zwar vorwärts, Fortschritte machen, geistliches Wachstum. Und einen wichtigen Vers in dieser Geschichte habe ich auslassen. Es ist ja schon viel um Suchen gegangen. Der Prophet Hanani sprach nämlich Anno zum König, Vers 9, denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Und das fand ich irgendwie interessant. Die ganze Zeit ging es darum, dass wir Gott suchen von ganzem Herzen, aber Gott ist auch auf der Suche nach dir. Und seine Augen durchstreifen die Gemeinde Hutturm, durchstreifen Niederbayern, durchstreifen die ganze Welt. Und hoffentlich wirst du von ihm gefunden. Und zwar gefunden mit einem Herzen, das ganz bei ihm ist, das nicht ungeteilt ist, das nicht irgendwelchen Götzen anhängt, sondern dass Gott ein Herz vorfindet in dir, wo er sagt, I like it, gefällt mir. Was für ein Herz wird er bei dir finden? Ist es ungeteilt bei Gott? Wie schaut es zurzeit aus in deinem Herzen? In welche Richtung bewegt sich dein Leben gerade? Ich hoffe, du gehst bewusste Schritte, machst Fortschritte im Glauben, auch wenn du vielleicht schon 20 oder 30 Jahre gläubig bist. Überleg mal, wie lange Asa an der Regierung war. 41 Jahre. Manche von uns haben es wahrscheinlich schon so lange gläubig, oder? Bewegt sich dein Glaubensleben noch vorwärts? Und wenn nicht, dann gibt es vielleicht Dinge, die du bekennen musst und für die du um Vergebung bitten willst. Und ich hoffe, dass du da nicht Asa gleich tust und dich nicht Gott beugst bis zum Ende, sondern dass du wirklich jetzt und heute dich neu Gott verschreibst. Ich möchte noch beten. Herr, wir sind dankbar, dass deine Augen alle Lande durchstreifen und dass du auf der Suche bist nach uns. Dass dir unser Leben nicht egal ist. Dass du genau auf unser Herz schaust und du prüfst es und du kennst es. Und wir möchten... Wir möchten nicht ungehorsam sein. Wir möchten so gern, dass unser Herz ungeteilt ist bei dir. Helf uns, dass wir dort voll durch sind, wie Asa, dass wir alle greulichen Götzen aus unserem Leben entfernen. Dass wir uns leidenschaftlich auf die Suche begeben nach dir täglich. In der Stille dir begegnen können, deinem Wort, im Gebet. Wann immer du Propheten in unser Leben schickst, ich möchte bitten, dass wir sie nicht ins Gefängnis wegsperren, sondern dass unser Herz geistlich ansprechbar bleibt, dass wir uns gerne ermahnen lassen und uns wieder neu hinwenden zu dir. Und wir würden uns so sehr freuen, wenn dein Gesamtfazit da über unser Leben lauten könnte, dass unser Herz rechtschaffen war und ungeteilt war bei dir, unser Leben lang, dass wir am Ende nicht starrig und bitter wären, sondern dass wir wirklich fröhlich sind in unserem Glaubensleben, dass uns die Dinge glücklich vonstatten gingen, die wir anpacken, dass wir aus unserem Leben wirklich Frucht hervorbringen, geistliche Töchter und Söhne heranziehen können, Menschen zu dir führen können. Lass unser Leben nicht ins Leere laufen, Herr Jesus. Hilf uns, dass wir uns wirklich ausstrecken nach dir, dich suchen, den lebendigen Gott, bei dem unser Herz wirklich glücklich wird. Danke für dein Wort, für dieses Beispiel vom König Asa. Amen.